Vielen Dank euch Musiker, sehr schöne Lieder ausgesucht. Das zweite kannte ich nicht, aber sehr schöner Text, man kommt rein. Ich hatte den Eindruck, das dritte kannten auch nicht alle, aber auch da kommt man ganz gut rein. Ja, vielen Dank auch HP für den Kreativteil. Ja, das Navi ist wirklich eine segensreiche Erfindung. Ich glaube, es hat schon ganz viele Ehestreite auch verhindert. Wenn der Beifahrer oder die Beifahrerin nicht richtig navigiert oder irgendwie die Ausfahrt dann verpasst. Aber dann kann auch das passieren, was wir auch erlebt haben. Das ist ja hier auch ein bisschen so, unser Navi, die PowerPoint. Ne? Und dann gerade im entscheidenden Augenblick, als wir singen wollten, ist er ausgefallen. Das kann auch passieren. So kurz bevor der richtige Abzweig kommt, fällt das Navi aus und dann ist es doch wieder Essig. Ja, manchmal ist auch das Navi an sich richtig, aber es passiert trotzdem etwas, geht trotzdem etwas schief. Bei meiner ersten Pastorenstelle, das war in den Nullerjahren, da war ich auch so ein bisschen für die Jugend mit zuständig und wir haben gesagt, okay, machen wir erstmal eine Freizeit. Wir hatten dann auch ein schönes Gruppenhaus in der Nähe von Göttingen in einem kleinen Dorf namens Asche. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Du warst da schon mal in dem Haus? Hm? Ja, genau. So, die Fahrt an sich, die war so recht entspannt, so von Eisenach aus. Und dann war damals, da wurde auf der A7 ganz viel gebaut. Das war auch schon, das ist schon länger so, das wisst ihr. Und da haben wir uns dann mit den Autos aus den Augen verloren. Ich dachte, naja, ist nicht schlimm, hat ja jeder Navi. Und wir werden schon am Ziel ankommen. Und dann waren wir da, ist ja nicht so weit weg von der Autobahn. Und zwei Autos fehlten. Ja, denkt man sich nichts, die kommen da schon an. Aber so nach und nach kam mir die Sache seltsam vor. Zuerst ist man noch so, man in sein Zimmer, man packt aus, dann denkt man, Mensch, wo bleiben die denn? Und dann sind wir nach vorne, haben Ausschau gehalten. Ja, wo bleiben die denn? Und auf einmal hörten wir aus dem Wald oberhalb des Hauses ein Rufen. Hallo, ist da wer? Und das war eins der Autos. Also das Navi hatte sie Luftlinie ziemlich dicht an das Haus rangeführt, allerdings auf einem Waldweg, ungefähr 10 Meter weiter oben. Und da waren sie irgendwie immer weiter reingefahren, dachten sie, kommen ans Ziel, aber dann kamen sie weder vor noch zurück. Und dann sind halt zwei oder drei von uns hoch, haben dann irgendwie so geholfen, ein bisschen anzuschieben, die da irgendwie so rauszulotsen und so weiter. Und dann kamen sie gerade auf den Parkplatz an und wir dachten, dann hörten wir wieder ein Rufen. Das war das andere Auto, das ist da auch hingeführt worden. Dann haben wir mit den Dorfbewohnern so gesprochen, die meinten, ja, das passiert öfters. Ist also so eine Falle und ich dachte mir jetzt bei der Vorbereitung dieser Predigt, schaust du doch mal, was passiert, wenn ich bei Google Maps dieses Ziel eingebe und es ist immer noch so. Also Google Maps führt einen falsch an der Stelle, da landet man da auch in dieser Sackgasse. Ja, im Internet findet man viele Geschichten, wo Menschen auf der Reise nicht dort ankommen, wo sie hinwollen, weil ihr Navi irgendwie veraltet ist oder sie einen unbefahrenen Weg führt. Aus Australien gibt es so eine Geschichte, wo man so mitten in den Outback reingeführt wird und auf einmal kommt man dann an eine Stelle, die zwar so recht trocken aussieht, aber eine Oberfläche darunter ist dann der Matsch und dann sinkt das Auto ein. Man muss sich dann so an Krokodilen vorbei wieder in die Zivilisation kämpfen. Und man muss dann also wieder auf den richtigen Weg zu kommen, meistens eine Kehrtwende machen und umkehren, oft genau den gleichen Weg wieder zurück. Geht halt nicht immer so, dass dann einfach eine neue Route berechnet wird. Es gibt eben auch dieses Wenden Sie. Ne? Und in der Predigt, ihr habt es gehört, es geht um Umkehr. Und es ist ja so, wir kehren ja in unserem Leben nicht nur dann um, wenn wir uns auf einer Wanderung halt verlaufen haben, wenn das Navi uns in die Irre führt, sondern wir kennen das auch aus dem Leben mit Gott. Also nicht, dass Gott oder die Bibel uns falsch spüren, aber dass ich ihn entweder nicht richtig verstehe oder mir nicht vorstellen kann, dass ein bestimmter Weg richtig ist oder ich meine, eine Abkürzung zu kennen. Ja, und dann ist es auch so, dann bleibt mir auch in meinem Leben mit Gott nichts anderes übrig, als umzukehren. Und meistens der Start unseres Lebens mit Gott, das ist eine große Umkehr. Ja, man spricht von einer Bekehrung, wenn sich ein Mensch dafür entscheidet, der Führung Gottes anzuvertrauen in seinem Leben. Und dann merkt man schnell, dass es im Leben immer wieder darum geht, diese Entscheidung zu bestätigen und neu mit Leben zu füllen. Und in der Predigt soll es heute darum gehen, in was für einem Kontext solche Umkehrsituationen im Leben zustande kommen. Also, was muss passieren, damit du von deinem geplanten Weg abweichst? Oder was muss passieren, dass du dich neu orientierst? Und da geht es ums Kleine wie ums Große. Reagierst du vielleicht Gott gegenüber nur auf eine ganz bestimmte Ansprache hin? Ich habe die Überschrift für die Predigt etwas plakativ formuliert, im Grunde so wie bei so einem Psychotest. Was bin ich für ein Umkehrtyp? Das ist natürlich ein bisschen so mit so einem Augenzwinkern, aber ich wünsche mir, dass du vielleicht ins Nachdenken kommst und so ein Muster entdeckst. Und ich hoffe dann, dass dir dein Nachdenken heute dann helfen kann, morgen bei der nächsten Korrektur vorbereitet zu sein. Dass du dann vielleicht nicht ganz in die Sackgasse bis zum bitteren Ende hineinlaufen musst, sondern schon eher die Kurve kriegst. Ich werde nur über einige Faktoren sprechen, die uns zur Umkehr führen. Ich habe sie unter drei Stichworten zusammengefasst. Ich werde nacheinander über Ausweglosigkeit, Ehrfurcht und Liebe sprechen. Natürlich immer im Zusammenhang mit einem Bibeltext. Und wir fangen an mit der, hier ist nochmal das Navi, genau. Wisst ihr alle, wie das aussieht? Und ich werde anfangen mit der Ausweglosigkeit. Und ich glaube, hier bin ich schon bei dem Umkehrtyp, der mich auszeichnet. Ihr habt mich jetzt inzwischen in den 5 Jahren auch schon ein bisschen kennengelernt und ich denke, ihr seid nicht überrascht, wenn ich das sage, dass das mein Fall ist. Das fällt mir schwer, rechtzeitig von einem toten Pferd abzusteigen. Aber ich habe den Verdacht, das ist auch nicht nur bei mir so, denn wenn ich in die Geschichte sehe oder wenn ich auch in die Bibel sehe, dann finde ich das immer wieder, dass Menschen oft erst dann in der Lage sind, umzukehren, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und wenn sie wirklich an einem Punkt sind, wo alles zu Ende ist. Und in der Bibel ist der verlorene Sohn ist ein Paradebeispiel dafür. Ich werde mal den Text lesen, Lukas 15, 11 bis 20. Jesus sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Ja, wie viele Augenblicke der Umkehr hat der Sohn verpasst? Also er macht sich mit einem riesigen Geldsack auf den Weg. Und ich frage mich, kann er nicht denken, dass das Geld irgendwann zu Ende ist? Und wenn er schon unbedingt feiern möchte, kann er sich nicht irgendwie so ein Limit setzen? So bis dahin, das haue ich auf den Kopf und dann geht's los mit dem Ernst des Lebens. Warum legt er sich keinen Notgroschen zurück? Man kann ja nun auch jetzt, ist natürlich klar, es ist ein Gleichnis, das hat immer auch nur so einen ganz bestimmten Punkt, aber es ist am Ende so, er kommt erst zur Besinnung, als er tiefer nicht mehr sinken kann. Also Schweine, das sind nicht irgendwelche Tiere für die Juden, das sind unreine Tiere. Und eine Schweinehirte, das ist so ziemlich der Beruf, der so ganz unten ist. Das ist wahrscheinlich sogar für Juden sogar noch besser, obdachlos zu sein, als Schweinehirte zu sein. Aber selbst dann dauert es immer noch eine Zeit, bis er zur Besinnung kommt. Also das ist nicht sofort, als er da ankommt, sagt er, okay, Mensch, mir reicht, sondern erst so nach und nach, da muss er noch einige Zeit da bei den Schweinen sitzen. Und dann trifft er die Entscheidung, ich gehe zu meinem Vater zurück. Aber vielleicht tue ich ihm ja auch Unrecht. Vielleicht ahnt er ja schon, wohin die Fahrt gehen wird. Und vielleicht versucht er sich ja noch mit allen Kräften dagegen zu stemmen. Vielleicht verliert er auch einiges von dem Geld bei Spekulationen an der Börse oder irgendwelche Immobilienfonds. Vielleicht ist er gar nicht so blauäugig, wie man aus dem knappen Text des Gleichnisses schließen konnte. Vielleicht überschätzt er einfach nur seine Möglichkeiten, so wie ich mich ja auch schon oft überschätzt habe und ihr wahrscheinlich auch. Oder umgekehrt, ihm ist sehr wohl bewusst, wohin die Fahrt gehen könnte, aber er steht wie so ein hypnotisiertes Kaninchen vor der Schlange und ist nicht in der Lage, einen vernünftigen Gedanken zu fassen, hofft irgendwie, es ruckelt sich alles wieder zurecht und dann wird es irgendwie weitergehen. Ich habe oft erlebt, dass Gott auch auf die gleiche Weise zu mir gesprochen hat wie beim verlorenen Sohn. Dass er mich in eine ganz bestimmte Sackgasse hineinführt oder ich in die Sackgasse hineingehe und erst dann offen bin für das Reden. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt die erste Absicht Gottes, dass er so es mich auf die harte Tour fühlen lassen will. Aber am Ende, Gott kennt mich halt. Er weiß um die Härte meines Herzens und damit bin ich ja auch nicht alleine. Und das ist ja gerade der Grund, warum Jesus in diese Welt hineinkommt. Darum prophezeit auch der Prophet Hesekiel den Juden im Exil in Babylon in Kapitel 36, Vers 26. Dort spricht Gott, ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Und mit dem Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten wird das denn immer mehr Realität, dass Gott inmitten unseres alten, harten Lebens etwas Neues entstehen lässt. Und das macht mir Hoffnung, dass ich in Zukunft nicht mehr jede Last tragen muss, die ich mir auflade und nicht mehr jede Suppe auslöffeln muss, die ich mir eingebrockt habe. Der zweite Punkt, Ehrfurcht. Ja, unter diesem Stichwort, man könnte auch sagen, Gottesfurcht, habe ich Situationen zusammengefasst, die Menschen auch immer wieder erleben, dass Gott sich ihnen unmittelbar in den Weg stellt, sozusagen halt ein Stoppzeichen im Leben. Also Paulus ist so ein Beispiel, ne? Der bricht als Christenverfolger nach Damaskus auf und dann nach seinem Erlebnis vor Damaskus, dann lässt er sich taufen. Und bei den meisten von uns wird es wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch ablaufen. Darum habe ich mich für einen anderen Text entschieden. Jakob, der Patriarch, hat ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose seinen Vater Isaak und seinen Zwillingsbruder Esau hintergangen und er muss deswegen erstmal fliehen. Und auf seinem Weg zur Familie seiner Mutter nach Mesopotamien hat er dann einen Traum. Ich lese 1. Mose 28, die Verse 10 bis 19. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, also Haus Gottes heißt es. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Wir sehen am Ende, wie bewegt Jakob ist. Also Gott hat sich ihm offenbart mit seiner Heiligkeit. Das ist sozusagen etwas, Gott scheint mit seiner Heiligkeit in Zeit und Raum hinein. Und wir merken, das hat etwas mit Jakob gemacht. Jakob ist mit etwas konfrontiert worden, was größer ist als sein Denken. Und wir sehen das, dass er gar nicht so genau weiß, wie er das in Worte fassen soll, wie er sein Empfinden formulieren kann. Und dieser Traum bei Bethel, das ist auf dem Weg nach Mesopotamien, das ist der Wendepunkt in seinem Leben. Der Beginn des Wandels vom Betrüger zum Patriarchen. Wenn Gott sich uns in den Weg stellt, dann kann das auch so emotional herausfordernd sein wie bei Jakob oder sogar auch wie bei Paulus. Aber wenn ich so in mein Leben schaue, das habe ich so noch nicht erfahren, obwohl wir wünschen uns das ja immer, dass Gott sich mal auf so klare Weise offenbart. Durch einen sozusagen unmissverständlichen Traum wie bei Jakob, durch ein göttliches Licht mitten hinein ins Dunkel der Zeit wie bei Paulus, durch ein eindeutiges Zeichen wie bei dem brennenden Dornbusch oder auch bei einem Engel. Ja, wir wünschen uns Orientierung, aber dann sind wir dann doch wieder irgendwie überfordert, wenn das passiert. Aber mir geht es so, wenn ich nicht weiter weiß, dann lege ich schon manchmal ein Vlies aus, wie es im biblischen Jargon heißt. Also wir bitten Gott, dass etwas ganz Bestimmtes, Unerwartetes geschehen soll, als Wink dafür, ob das sein Wille ist. Kennt ihr das? Ja, ne, so die meisten nicken. Also das kommt von Gideon her, als er zum Richter berufen wird, ist er unsicher und er legt so ein Stück frisch geschorene, unbehandelte Wolle aus, so auf die Tenne und formuliert Gott gegenüber den Wunsch, dass am nächsten Morgen das Vlies soll vom Tau feucht sein, aber die Tenne trocken. So, und dann am nächsten Morgen passiert genau das. So, und Gideon ist noch immer nicht überzeugt, sagt, nee, das war Zufall irgendwie, das ist wohl immer so und formuliert dann am nächsten Tag das umgekehrt. Und das passiert dann auch wieder. Und dann merken wir so etwas. Also einerseits, wir wünschen uns das Reden Gottes, dass er so mit seiner Herrlichkeit hineinscheint, dass er irgendetwas Spürbares macht, dass wir wissen, was wir machen sollen. Und dann passiert es und wir sind überfordert. Aber auf alle Fälle, Gideon ist nun in der Lage, als Anführer sein Volk gegen eine Invasion vor Feinden zu führen. Und ich vermute mal, wie gesagt, ihr habt eben schon, so viele haben von euch so genickt, so leicht lächelnd, dass ihr schon mal so ein Vlies ausgelegt habt im übertragenen Sinn, vor allen Dingen dann, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott uns in eine Richtung führt, von der wir von uns aus nicht unbedingt wollen. Ja, das ist meistens nicht so die Richtung, wo wir sagen, ja, da soll es hingehen, sondern meistens so etwas, wo wir so ein bisschen Angst vor haben. Wenn ich mal so selbst zurück überlege, also so diese großen Dinge, so wie so Vlies, das ist nicht passiert, aber was ich immer wieder erlebt habe, dass ich Gott um Orientierung gebeten habe und dann sind Dinge passiert oder ich Dinge wahrgenommen habe, die ich als Bestätigung wahrgenommen habe, also so ein bisschen offener formuliert habe. Und ich nenne das dann immer so ein Zuzwinkern Gottes, wenn ich etwas wahrnehme, was vielleicht so an sich nicht außergewöhnlich sein muss, also im Sinne so von einem überirdischen Licht, mit dem ich aber nicht rechne. Also ich habe das immer im Zusammenhang mit den Berufungen als Pastor irgendwohin erfahren. Ich habe bei jeder Gemeinde, mit der ich im Gespräch war, immer darum gebeten, dass Gott die Tür, bei der ich mich fragte, ist es dran, da durchzugehen, eindeutig öffnen oder schließen möge. Und es war dann immer auch am Ende der Fall, dass es klar war, das ist richtig oder es ist nicht richtig. Also vor unserer Berufung hier nach Hildesheim war ich mit einer anderen Gemeinde im Gespräch gewesen. Es war klar, ja, das wird es werden. So die ersten Gespräche, die waren sehr gut. Und dann habe ich schon auf der Rückfahrt saß ich im Zug und dachte, Mensch Gott, wir sind uns einig. Also wenn das nicht dein Wille ist, wie willst du das halt verhindern? Und hat er natürlich geschafft. Ne? Und bei dem Kennenlernwoche, da passierte dann etwas, was die Berufung aus meiner Sicht ganz gravierend in Frage stellte. Obwohl die Gemeinde mich am Ende einstimmig berief. Und wir fuhren dann weiter als Familie in den Urlaub und ich war unsicher, ich hatte kein gutes Bauchgefühl und betete die ganze Zeit. Nebenbei, wir fuhren Auto und das Radio lief, weil wir den Verkehrsfunk drin haben wollten und es lief Dudelmusik. Und ich hörte dann gar nicht so richtig hin, das ist ja mal so, das ist so ein Hintergrundgeräusch. Aber dann kam auf einmal das Lied Stimmen von Felix Jähn und Mark Foster, ich weiß nicht, wer das kennt, indem es darum geht, dass man auf sein Bauchgefühl hören soll. Und das Lied, das war zu dem Zeitpunkt, das war kein aktuelles Lied, das war 3 Jahre alt, also da sind die ja eigentlich durch, diese Lieder. Ich dachte mir dann auf einmal, ups, was ist das denn? Hat das was zu sagen? Dann ist es erstmal so ein Achselzucken. Aber wir waren längere Zeit unterwegs und fuhren so durch mehrere Sendergebiete, ja, mal wieder den aktuellen Sender eingestellt und bei jedem Sender kam dieses Lied. Und dann irgendwann war das für mich so die Bestätigung, also dass ich da an dieser Stelle auf mein Bauchgefühl höre. Und mir geht es jetzt hier nicht um irgendwelche deutschsprachigen Popsongs, sondern um das, was es in einem auslöst, wenn Gott auf so auffällige oder unauffällige Art und Weise in unser Leben spricht. Ich erlebe dann zum einen Dankbarkeit darüber, okay, du weißt, worum es geht, aber auch so einen ganz tiefen Respekt, eben Ehrfurcht vor Gott. Und diese Ehrfurcht ist umso stärker, je mehr diese Orientierung so zu einer 180-Grad-Kehrtwende in meinem Leben führt. Wenn ich merke, dass es an der Zeit ist, bestimmte Dinge zu lassen oder einzuschränken. Und das ist dann immer auch so ein kleines bisschen Erschrecken mit dabei, wenn Gott sich auf diese Weise in meinem Leben manifestiert, weil mir doch eher nicht damit rechnet, dass Gott eingreift, wenn Gott doch auf einmal in seiner Größe und Erhabenheit und Vollmacht nur so ein ganz kleines bisschen in unser Leben hineintritt. Mehr halten wir gar nicht aus. Jakob drückt das so aus: Wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und es ist wichtig, dass wir solche Erfahrungen auch lebendig erhalten. Wir betonen ja heutzutage immer die Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart. Aber Jesus will nicht nur unser Freund sein, er will auch der Herr unseres Lebens sein. Manchmal neigen wir dazu, Gott in unserem Leben einzuschränken, indem Jesus nur noch der Buddy ist, der immer zu allem Ja und Amen sagt. Aber Gott ist nicht derjenige, der uns durch das Leben führt, indem er immer wieder sagt, ja, du machst das super, du machst das richtig, du bist überhaupt der Beste, sondern indem er uns auch unsere eigenen Grenzen, unsere Unzulänglichkeit vor Augen führt und uns dann aber in seiner Vollmacht beisteht. Paulus drückt es als Zuspruch Gottes in 2. Korinther 12 ab Vers 9 so aus: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich nehme heutzutage gerade in diesem Zusammenhang mit Ehrfurcht oder auch Gottesfurcht eine große Unsicherheit wahr unter uns Christen. Und das hängt damit zusammen, dass Christen in der Vergangenheit versucht haben, diese Ehrfurcht künstlich zu erzeugen, indem man Menschen Angst gemacht hatte. Angst vor dem strafenden Gott, Angst vor dem Tod, Angst vor der Hölle, Angst vor dem Mond, Angst vor der Sünde. Und das war natürlich immer gut gemeint. Es ging Menschen darum, andere Menschen für Christus zu gewinnen. Aber ich glaube, oft ist man dabei übers Ziel hinausgeschossen. Ich kann mich als Kind an das Gefühl daran erinnern, man kommt nach Hause und irgendwas ist passiert. Jedenfalls sind die Eltern weg, die Geschwister, die sind weg. Man ist ganz alleine in der Wohnung. Und sofort kommt der Gedanke einem Sinn, die Entrückung hat stattgefunden. Und du bist der Einzige, der nicht mit dabei ist. Ich denke, es ist klar, wir dürfen diesen Weg der Ansprache an Menschen nicht mehr wählen. Ja, ihr lacht jetzt alle und es ist auch irgendwo lustig, aber als Kind ist das nicht lustig. Ne? Ist schon so. Ne? Es ist klar, wir dürfen diesen Weg heute nicht mehr wählen. Aber auf der anderen Seite, wir sollten auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und nur noch halt vom lieben Gott sprechen. Ich selbst habe diese Versuche, mir Angst einzujagen, dann natürlich irgendwann durchschaut und merke heute, das wirkt sich auch dahingehend aus, dass ich schnell zumache, wenn ich den Eindruck habe, dass es in diese Richtung geht. Aber ich glaube auch zugleich, dass ich damit mich auch schon so von dem Reden Gottes in mein Leben abgeschirmt habe, weil manchmal kommt ja auch so eine andere Angst vor, wo man erstmal so eine Angst vor dem Ungewissenheit, wo Gott einem auch durchaus führen will und auf neues Land führen will. Also Petrus, der braucht ja auch erstmal Zuspruch, bevor er auf das Wasser geht. Und wenn ich dann schon vorher zugemacht habe, dann bin ich gar nicht in der Lage, ja, Gottes Segen auch für mein Leben zu erkennen. Und ich merke, dass ich dadurch auch so misstrauisch gegenüber meinen Gefühlen geworden bin. Und es ist ja bei dem Beispiel mit dem immer wieder gleichen Lied im Radio auch traurig, dass ich einen Schlager als Bestätigung brauche, auf mein Bauchgefühl zu hören und nicht von mir aus in der Lage bin, diese Unsicherheit als Reden Gottes zu identifizieren. Ja, wie gesagt, wir wünschen uns ja oft Situationen, in denen Gott uns eindeutig seinen Willen mitteilt und bewundern Menschen, die immer wieder Gott auf diese Weise erleben, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so bewundernswert ist. Also Elia gegenüber offenbart Gott sich ja schließlich auch nicht im Toben der Elemente, sondern in einem sanften Säuseln. Und er wünscht sich von uns die Sensibilität, dass wir uns ganz auf ihn ausrichten und so gar nicht mehr die großen sensationellen Gesten von ihm brauchen, dass er uns im übertragenen Sinn sozusagen anbrüllen muss. Der dritte Punkt, Liebe. Damit bin ich jetzt beim dritten Punkt und komme zum Wesen Gottes, der Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und einige Verse später heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und es ist gut, wenn wir gelernt haben, nicht mehr jede Dummheit bis zur Neige auszukosten, bis wir vollkommen erschöpft und ausgebrannt in den Sackgassen unseres Lebens am Boden liegen. Es ist gut, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, wenn er nicht nur derjenige ist, der neben uns hergeht, der mit seiner Hand unter uns ist, um uns aufzufangen, sondern auch derjenige ist, der in der Lage ist, unsere begrenzten Dimensionen zu sprengen, dessen Gegenwart wir mit unserer Schuld nicht bestehen können. Derjenige, der mit Christus einen Kontrapunkt dazu setzt, ein Anspruch, der von der Liebe bestimmt ist, der uns aber auch immer ähnlicher machen möchte und nicht will, dass die Sünde einen so großen Raum in unserem Leben einnimmt. In Römer 2, Vers 4 schreibt Paulus, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Im Grunde wirbt Gott um uns wie ein Verliebter. Im Grunde so ein bisschen wie hier auf dem Bild. Genauso wie wenn sich jemand in dich verliebt hat und nun versucht, dich auf sich aufmerksam zu machen. Wenn wir selbst verliebt sind und versuchen, mit der Person, in die wir verliebt sind, ins Gespräch zu kommen, dann fahren wir doch zur Höchstform auf, entwickeln ungeahnte Kreativität, auch Männer. Und ebenso wirbt Gott um dich. Und aufgrund der Härte unserer Herzen, ich glaube, wir nehmen das oft nicht wahr. Und so sehr ich eben ein Plädoyer für die Ehrfurcht gehalten habe, umso mehr würde ich gerne ein Plädoyer für die Liebe halten. Genauso wie ein Mensch, der in dich verliebt ist, der versucht, dich auf ihn oder sie aufmerksam zu machen, macht es Gott. Indem er Neugier in dir weckt, dass du anfängst, dich mit ihm zu beschäftigen, vielleicht mal in die Bibel hineinzuschauen, vielleicht einen Gottesdienst zu besuchen. Ich glaube, unser Gottesbild ist uns auf dem Weg, wenn es darum geht, Gottes Reden zu hören, weil wir zu sehr auf die heiligen Schauer und die Sackgassenerfahrungen fixiert sind, wenn es uns eiskalt den Rücken hinunterläuft, dass wir Gottes eigentliche Ansprache der Liebe nicht verstehen. Und wenn du in deinem Leben mit Gott weiterkommen möchtest, dann mach dich auf die Suche nach seiner Güte, nach seiner Liebe. Und das kommt auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck. Ich lese nochmal weiter, Lukas 15, ab Vers 20. Und er machte sich auf, der verlorene Sohn, und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und Schlachtsitz. Lass uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, wie gesagt, gerne würde ich ein flammendes Plädoyer für diese Liebe halten, die Gott für uns hat, aber ihr wisst auch, das ist nicht so einfach. Ich habe schon oft versucht, meine Gefühle für ein Mädchen in ein Lied zu fassen und am Ende wurde es immer nur kitschig und schnulzig. Und wenn ich in mein Leben schaue, wie ich die Liebe Gottes erfahre, dann kann ich da auch schlecht drüber sprechen. Ich merke nur, dass es nichts ist, was von heute auf morgen geht, sondern es geht eher darum, sich innerlich darauf einzulassen, auf einen Weg und sich dafür zu öffnen, auf dem es darum geht, zu erkennen, was Gott antreibt. Er schickt uns ja schließlich nicht in diese Welt, um uns beim Scheitern zuzusehen. Er wünscht sich ja, dass unser Leben gelingt. Und darum greift er ein und darum stellt er sich uns manchmal auch in den Weg, so wie er sich Paulus und Jakob in den Weg gestellt hat. Darum ist er gerade in den Sackgassensituationen unseres Lebens zu finden. Und darum stirbt er am Kreuz, um uns einen Weg zu weisen aus dem Labyrinth unserer Schuld, aus dem wir nicht herausfinden, um uns in die Freiheit zu führen. Darum wirbt er für uns. Was bist du für ein Umkehrtyp? Ich lade dich ein, heute im Lauf des Tages und in der Woche darüber nachzudenken. Und ich bin mir sicher, du wirst ein Muster finden, eine Art und Weise, wie Gott zu dir redet, sodass du dann auch reagierst. Und ich freue mich, wenn diese Predigt ein Baustein ist, Gott auch auf neue Weise erleben zu wollen. Und ich bin mir sicher, das wird passieren, und ich freue mich, wenn wir uns darauf einlassen können. Amen.